Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update. Wir melden uns zurück nach einer kleinen Osterpause. Heute am Brückentag, 2. Mai. Bei mir ist Michaela Tix, meine Kollegin aus dem Essener Büro. Hallo Michaela.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Trotz des Feiertages, Tag der Arbeit gestern, trotz des Feiertages haben wir ein paar Themen mitgebracht. Also ehrlich gesagt, es war eine ereignisreiche Zeit zuletzt. Worüber wollen wir heute sprechen?
Ja, ich glaube vor allem über die Arbeit, die wir beim Energate Forum geleistet haben, hier mit allen unseren Kollegen. Das war wirklich, schöne Tage, sehr anstrengende Tage, sehr erkenntnisreiche Tage. 150 Gäste waren zugegen, sind zu uns zu Besuch gekommen. Wir waren auf der Zeche Zollverein. Zum zweiten Mal hat unser Forum stattgefunden zum Thema Industry meets Energy. Ja, und da haben wir doch ein paar interessante Impulse gesetzt, würde ich mal sagen.
Ja, das würde ich unterstreichen. Und abgesehen davon bleibt die Welt ja nicht stehen, während wir mit der Industrie und der Energiewirtschaft diskutieren, sondern wir hatten ganz nebenbei, nebensächlich noch die offizielle Bekanntgabe, wer die neue Wirtschaftsministerin wird auf Bundesebene, Katharina Reiche, nicht ganz unbekannt für die meisten von uns. Dann hatten wir auch noch am Montag den viel beachteten Bericht der europäischen Übertragungsnetzbetreiber zu einer möglichen Aufteilung der deutschen Strompreiszone. Und dann ist da auch noch in Spanien und in Portugal großflächig der Strom ausgefallen, was sicherlich auch viele in der Branche sehr mit Interesse beobachtet haben. Also es waren wirklich ereignisreiche Tage. Aber lass uns gern erstmal beim Energate Forum Industry meets Energy bleiben. Wir zwei waren im Einsatz, haben diskutiert mit den Branchenteilnehmern und wie war es für dich? Was hast du so mitgenommen?
Ja, was habe ich mitgenommen? Ich glaube, die Personalie von Frau Reiche war schon auch ein großes Thema auf der Tagung tatsächlich. War ja so der erste Gedanke, den man so hatte, sie ist tatsächlich geworden. Für mich auch so ein Stück weit überraschend.
Ja.
Ein Zitat auf dem Podium von der RWE-Vertreterin war, als ausgewiesene Wasserstoffexpertin, das muss uns doch zum Vorteil gereichen. Ja, da sind wir schon ein bisschen bei ihr, aber es waren natürlich auch andere Themen, die dann wirklich zum Tragen kamen. Natürlich so ein bisschen überlagert, überraschend halt der Stromausfall. Da wurde auch abends am Vorabend-Event diskutiert, wer denn schon alles das Blackout-Buch gelesen hat und ob uns das in Deutschland in gleicher Form treffen könnte. Das waren dann so ein paar Themen, die die Gäste und uns auch selber so ein bisschen am Rande beschäftigt haben.
Also ich muss sagen, ich fand atmosphärisch hatten wir da irgendwie natürlich schon ein ganz interessantes Setting. Wir waren in der Zeche Zollverein im Oktogon, also so ein Gebäude, was früher tatsächlich auch zur Energieversorgung mal gedient hat. Und die Zeche Zollverein ist natürlich erstmal so als Umgebung total eindrucksvoll, aber passt ja auch irgendwie wie die Faust aufs Auge, wenn Industry meets Energy drüber steht. Das ist ja nun mal eine alte Zeche. Und passend dazu war ja auch einer der großen Themen der Veranstaltung die Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität. Und da gab es natürlich viel zu diskutieren. Also das Thema Wasserstoff hast du schon erwähnt. Klar, das spielt da eine große Rolle. Dann sicherlich auch ganz grundsätzlich, wie schaffen wir es, dass die Industrie, dass der Wirtschaftsstandort mit bezahlbarer Energie erhalten bleibt. Wir haben auch über Carbon Management gesprochen. Da gibt es ja auch viele Hoffnungen darauf, dass die CO2-Emissionen, die bleiben werden, die sich nicht so einfach einsparen lassen, dass man die durch CCS-Maßnahmen, also durch Abscheidung und Speicherung, irgendwie auch sozusagen verschwinden lassen kann, wenn man so will. Und es war gut besucht. Es hat mir ja so auch von der Location, das war alles mit Sofas ausgestattet, hat mir sehr gut gefallen.
Genau, das war wirklich ganz gemütlich. Also weiße Sofas und so das Farbzusammenspiel und dann die Zeche, wenn man reinkommt, dieses Typische, was man auch aus den Nachrichten kennt, für den einen oder anderen, der vielleicht noch kein Bild vor Augen hat, den Förderturm. Das ist schon beeindruckend. Und dann noch strahlender Sonnenschein, ne? Muss man auch nochmal sagen. Das war dann für die Pausen auch nochmal eine schöne Sache. Ja, eröffnet hat unser der Oberbürgermeister von Essen. Ich glaube, da kannst du auch noch ein paar Worte zu verlieren.
Ja, ich also genau, das fand ich erstmal ganz schön, dass er grundsätzlich da war. Und ich fand ihn auch markig, also ich fand ihn auch richtig gut. Was ich jetzt nicht unbedingt, womit ich nicht unbedingt gerechnet habe, sag ich mal. Wenn der Oberbürgermeister eine Veranstaltung eröffnet, dann rechnet man mit einem netten Grußwort, was für sich auch sicherlich eine sehr nette Geste ist. Aber nein, der Oberbürgermeister von Essen ist absolut im Bilde, wenn es um Industrie und Energiewirtschaft geht. Das, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, macht das auch Sinn. Und er hat eigentlich ein interessantes Plädoyer dafür gehalten, also auch durchaus mit Kritik versehen. Ich erinnere mich so an die Aussage, dass Energiewirtschaft und Industrie in der Vergangenheit nebeneinander hergelebt haben. Also den Austausch gar nicht so richtig gepflegt haben, obwohl es ja schon immer viele Berührungspunkte gibt. Und das muss sich jetzt halt ändern. Das ändert sich auch in seiner Wahrnehmung, auch natürlich in meiner Wahrnehmung. Und das fand ich aber einen interessanten Aspekt. Und es war ein richtiger und guter Auftakt. Und hat so ein bisschen auch die Atmosphäre gesetzt, wie ich fand, und den Ton. Ich glaube, man hat auch in den ganzen Diskussionen geführt, dass diese Berührungspunkte zwischen Industrie und Energie, dass da immer noch viel Diskussionsbedarf besteht. Ich erinnere mich an eine Diskussion, wo das Thema aufkam, ja, aber wie binden wir ganz praktisch denn die Flexibilität eines Industriebetriebs in den Strommarkt ein? Was braucht es dafür eigentlich für Software? Wie kann sowas funktionieren? Wie sprechen die Anlagen miteinander? Da wurde es dann auch sehr praktisch, sehr spannend. Ja, ich glaube, da konnte man viel mitnehmen. Was ist dir so hängen geblieben noch vielleicht inhaltlich?
Ja, bei uns war natürlich, also ich habe die beiden Wasserstoffrunden moderiert, einmal am Vorabend und dann auch am Nachmittag des Tages des Forums. Ja, da ist ja so ein bisschen, wie wir gemerkt haben, auch Wasserstoffdepression im Markt zu spüren. Frage war ja, vor einigen Jahren gab es ja so einen regelrechten Hype. Das hat sich jetzt sehr abgekühlt und ja, darauf haben wir geschaut. Wie viel muss ich Deutschland auf die Psychiater-Couch legen oder wie kommen wir da wieder raus? Und ja, die Aussage war schon, wir kommen da raus. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen mehr Geduld haben. Wir sind im Jahr 4 des Wasserstoffstaats eigentlich wirklich praktisch. Und die Diskussionsteilnehmer haben da ein bisschen nach vorne geblickt, gesagt, die ersten Kernnetzabschnitte werden gebaut. Jetzt geht es darum, halt die Verträge abzuschließen. Auf der Bühne war jetzt auch RWE, die den ersten großen grünen Wasserstoffvertrag mit Total abgeschlossen haben. Ne? 30.000 Tonnen grünen Wasserstoff. Da hat sie RWE-Vertreter so ein bisschen Einblick gegeben, wie das in dem Fall zustande gekommen ist und dass das auch ein bisschen Mut machen sollte für die Branche, dass sich was tut. Ja, und da sind wir natürlich auch schon beim Thema Katharina Reiche, die ja wirklich Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates ist. Da war schon so zu spüren, da könnte sich jetzt was tun für die Branche. Ne? Sie hat Ahnung, sie muss nicht mehr aufgeschlaut werden. Ne? Das ist ein großer Vorteil tatsächlich von der Personalie. Die Frage, die jetzt auch am Rande der Veranstaltung diskutiert wurde, wie wird sie es jetzt schaffen? Wie viel Geld kann sie rausschlagen hier für unsere Branche, für Wasserstoff, aber auch für die vielen anderen Themen? Und ja, wie kann sie sich durchsetzen im Kabinett halt gegen die anderen Kollegen?
Ich fand ganz interessant, also man kann ja sagen, die Personalie Katharina Reiche hat in der Energiewirtschaft sehr positive Resonanz erfahren, genau vor dem Hintergrund, den du gerade schilderst. Da ist jemand, der sich auskennt, ja, der muss man nicht erklären, wie die Energiewirtschaft, wie auch der Wasserstoffhochlauf funktionieren soll. Auf der anderen Seite war die Industrieseite, die ja auch bei uns auf dem Forum anwesend war, da gab es auch kritische Töne, natürlich nur hinter vorgehaltener Hand. Man will ja eine neue Ministerin nicht direkt zum Start irgendwie irgendwas Schlechtes hinterher sagen. Aber da war der ein oder andere, der sich auch jemanden gewünscht hätte mit einem klarer industriepolitischen Profil. Und das bringt Katharina Reiche nicht mit. Und wenn wir mal gucken, Robert Habeck als Vorgänger hatte auch kein industriepolitisches Profil. Und da denkt der ein oder andere in der Industrie, also in der klassischen Industrie jetzt, das wäre doch vielleicht auch mal wieder an der Zeit, dass da jemand sitzt, der von unserer Seite herkommt, der also nicht so sehr das Energiethema nach vorne stellt, sondern das Wirtschaftsthema. Und da habe ich doch die eine oder andere kritische Stimme vernommen. Aber jetzt geht es wahrscheinlich erstmal darum, dass Katharina Reiche die Arbeit aufnehmen muss und dann kann sie uns immer noch davon überzeugen, dass sie die richtige Wahl war. weißt.
Genau. Zur Erinnerung, von 2015 bis 2019 war sie halt Hauptgeschäftsführerin des kommunalen Verbandes VKU. Das heißt, Energiewirtschaft, wie gesagt, kennt sie. Ja, genau. Aber jetzt kommt der Aspekt zu dir zu Trage. Wie umsetzungsstark oder wie durchsetzungsstark ist sie auch für Wirtschaftsthemen? Und
ja,
was kann der Finanzminister oder was kann sie rausschlagen?
Du hast angesprochen, dass sie für den VKU tätig war. Das führt ja so ein bisschen auch dazu, zu den kritischen Reaktionen, die es dazu nämlich gegeben hat. Die ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Da haben viele gesagt, da ist jemand, die hat überhaupt keine kritische Distanz zur Energiewirtschaft. Das schreit schon förmlich nach Interessenkonflikten, die es da geben wird. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn jemand aus der Politik in die Wirtschaft wechselt, dass es da eine Cooling-Off-Phase gibt, also eine Karenzzeit. Andersrum aber nicht. Und Katharina Reiche war Chefin vom VKU bis 2020. Und das ist ja nun mal eine Lobbytätigkeit. Und da ist dann natürlich Lobby Control als NGO, die da wirklich den Blick drauf hat, direkt drauf angesprungen und hat gesagt, wir werden uns das genau anschauen. Und wenn man das unter dem Aspekt betrachtet, ist es vielleicht auch eine Hypothek, mit der Katharina Reiche an der Stelle startet. Denn sobald sie jetzt einen Gesetzentwurf vorlegt, der sehr zugunsten der Stadtwerke geht oder von mir ist auch sehr zugunsten von E.ON, was ja ihr letzter Arbeitgeber war, dann steht das natürlich direkt in dem Verdacht, dass genau hier ein Interessenskonflikt vorliegen könnte. Ja, also das wird sicherlich spannend sein zu sehen, wie sehr ihr da die Abgrenzung gelingt oder eben auch nicht und wie sehr sie sich da angreifbar macht.
Ja, genau. Das waren natürlich auch die ersten Vorwürfe. Ne? Verwässerung des GEG, ne? Ist ja schon so ein Riesenthema. Auch E.ON hat natürlich ein Riesengasnetz. Ne? Westnetz ist der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Da sind natürlich Aktien drin. Da hat sie noch natürlich viele gute Kollegen und Kolleginnen in der Zeit auch gewonnen. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie neutral kann sie sein, wird sie sein? Das werden wir auch in unseren Nachrichten bestimmt das eine oder andere Mal begleiten.
Wobei ich muss sagen, ich habe sie in den letzten Jahren vor allem dann in ihrer Tätigkeit als Vorstandsvorsitzende von Westenergie, habe ich sie eng begleitet. Und man muss sagen, sie hat in dieser Zeit sich nichts geleistet, was sie in irgendeiner Form angreifbar macht. Sie hat auch in ihren öffentlichen Auftritten eigentlich immer Positionen eingenommen, die kaum Angriffsfläche geboten haben. Und wenn man jetzt sieht, dass sie Ministerin wird, dann macht das auch Sinn. Ne? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, sie hat durchaus lange darauf hingearbeitet, wieder in die Politik zurückzukehren. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber so machen zumindest ihre sehr wohlformulierten Aussagen in der Vergangenheit eigentlich immer Sinn. Ich kann mich erinnern, in ihrer Zeit im VKU, da hat sie durchaus auch mal Kritik geübt, da hat sie auch durchaus mal den einen oder anderen Angriff gewagt. Und das war zuletzt, da war sie doch sehr diplomatisch. Von daher wirkt es schon ein bisschen so, als hat sie da die politische Laufbahn vielleicht noch mal ein Stück weit vorbereitet. Es bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, wie sie sich positioniert von ihren Positionen. Das fand ich auch ganz interessant. Das, was man hineinlesen kann, ist vielleicht aus ihren öffentlichen Äußerungen, dass Korrekturen an der Energiewende zu erwarten sind. Also sie hat sich in der Vergangenheit ähnlich wie andere Vertreter aus dem E.ON-Konzern sehr kritisch gezeigt gegenüber dem ungezügelten Ausbau der erneuerbaren Energien. Da gibt es ja Bestrebungen, das stärker auch mit dem Netzausbau zu koppeln. Das ist ja auch Bestandteil des Koalitionsvertrags, an dem Katharina Reiche ja nicht unbedingt mitgewirkt hat. Also das passt schon mal. Da können wir erwarten, dass vielleicht ein bisschen was passiert. Und was ich noch so mitgenommen habe, du hast ihre Tätigkeit für den Nationalen Wasserstoffbeirat heißt es, glaube ich, erwähnt, sie setzt sich auch ein für blauen Wasserstoff. Und da wird sie sicherlich dann auch auf europäischer Ebene sich dafür einsetzen, dass es da auch nochmal Korrekturen gibt. Ist ja auch eine Kernforderung der Energiewirtschaft und der Wasserstoffwirtschaft.
Ja, ich glaube, bei dem Wasserstoffthema ist vor allem auch so, das war auch jetzt bei der Tagung ein Riesenthema wieder, ne? Zusätzlichkeit, also es sind sehr komplizierte, strenge Regeln, um hier Wasserstoff heimisch, also in Deutschland, zu produzieren. Für für die Öko, ne, für E-Autos, auf die E-Mobilität müssen halt keine zusätzlichen erneuerbaren Anlagen gebaut werden, also Wind- oder Solaranlagen. Bei der Elektrolyseuren ist es aber so, dass es halt die Anforderungen gibt. Es muss zusätzlich sein, es müssen neue Anlagen gebaut werden. Das wird von der Branche als recht ungerecht oder höchst ungerecht angesehen. Auch RWE ist dazu bei dem Thema wirklich stark involviert, weil die ja auch in Lingen einen großen Elektrolyseur bauen. Die pochen da schon seit Längerem drauf. Es hat ja sogar bei Herrn Habeck zuletzt eine Einsicht gesehen, dass das vielleicht nicht so die glücklichste Wendung oder Forderung war. Und jetzt ist halt die Frage, was da in Brüssel zu machen ist, was da zu holen ist, ob auch die anderen Mitgliedstaaten da mitgehen, dass man das vielleicht ein bisschen lockerer fasst. Im Koalitionsvertrag steht aber auch, ein positiver Punkt für die Branche kam auf dem Forum auch zur Sprache, dass die RED III sehr bald angegangen werden muss, dass es da zu einer Umsetzung kommen kann. Mhm. Von daher werden wir einfach abwarten müssen, was sich da machen lässt oder was man auch durchsetzen kann als Deutschland.
Wo du das unser Forum nochmal ansprichst, mir ist noch eine kleine Begebenheit in Erinnerung geblieben, die ich sehr treffend fand, von der ich gerne erzählen würde, wenn es darum geht, nochmal deutlich zu machen, vor welchen Herausforderungen ganz praktisch die Industrie teilweise steht, wenn es darum geht, sich an die neuen Realitäten im Strommarkt anzupassen. In einem Panel saß der Geschäftsführer der Mannstedt GmbH, Thomas Leven. Mannstedt ist ein Unternehmen, ein stahlverarbeitendes Unternehmen, ein Walzwerk, wenn man so will, ohne dass ich mich da jetzt besonders gut auskenne. Aber natürlich energieintensiv, sitzen in Troisdorf, also im Rheinland. Thomas Leven hat erzählt, dass das Unternehmen natürlich auch geschaut hat, wie kann sie sich optimieren vor dem Hintergrund der volatilen Stromerzeugung und auch der starken Preisschwankungen. Und das Unternehmen hat dann mal durchgespielt, ob es nicht funktionieren würde, die Produktion stärker auch an die Wochenenden zu verlagern, wo die Strompreise ja günstig sind, teilweise sogar negativ. Und das ist natürlich für so ein mittelständisches Gewerbe nichts, was man einfach so mal macht, sondern da muss man Betriebsprozesse anpassen. Man muss auch mit der Belegschaft sprechen, die natürlich auch nicht gern an den Wochenenden arbeitet. Dann muss man das auch durchkalkulieren, ob sich das am Ende überhaupt rechnet. Also wenn man da nochmal vielleicht auch höhere Löhne zahlen muss für die Wochenenden, geht das denn trotzdem auf? Am Ende haben sie gesagt, jo, wir machen das, wir versuchen das, wir arbeiten an den Wochenenden durch, belegen da die Schichten. Und es ist dann ganz praktisch daran gescheitert, dass das Unternehmen keine Betriebsgenehmigung für die Wochenenden erhalten hat. Also als produzierendes Gewerbe muss man da offenbar eine Sondergenehmigung für haben, wenn man dann auch an den Wochenenden CO2 ausstoßen will, Lärm emittieren und so weiter. Und das hat dann nicht funktioniert. Und da waren die ganzen Pläne zur Flexibilisierung der eigenen Produktion sozusagen erledigt.
Tja, willkommen in der Realität, ne? Wie man so schön sagt in Deutschland ganz oft.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen etwas, was sich ja in den ganzen Diskussionen auch gezeigt hat. Ansätze, wie man dekarbonisieren kann, wie man auch flexibler werden kann, gibt es in der Industrie auch sehr viele. Da wird auch viel drüber nachgedacht. Und in der Umsetzung lauern so viele Hürden, dass der ein oder andere wirklich die Flinte ins Korn geworfen hat. Aber vielleicht war es deswegen auch nochmal wichtig, dass wir beide Seiten nochmal an dem Forum an einen Tisch gebracht haben. Da ist vielleicht nochmal hier und da eine Lösung aufgeploppt, die man vorher vielleicht so nicht gesehen hat.
Ja, damit, glaube ich, kommen wir schon beim dritten Thema auf, bei Lösungen, die man vorher nicht gesehen hat. Drittes großes Thema ja dieser Woche, was uns ja auch ein bisschen beschäftigt hat, ist wirklich die Bidding Zone Review, tatsächlich von den europäischen Regulierungsbehörden. Es gibt ja einen Strom in Deutschland, einen Strompreis und die EU pocht schon seit vielen Jahren daran, dass der Stromhandel, also der Binnenmarkt, der Handel zwischen unseren Nachbarländern stärker ausgebaut werden muss. Zielmarke ist 70%, muss für internationale Handelstätigkeiten an den Interkonnektoren bereitstellen. Da sind wir noch ein Stück weit entfernt von. Und ja, da gibt es auch ein bisschen Druck aus Brüssel, muss man sagen. Die Idee ist wirklich zu gucken, bringt es was, Deutschlands große Strompreiszone aufzuteilen? Und da gab es jetzt ein Bericht, der uns vor allem die Kollegen in Essen sehr beschäftigt hat.
Ja, also der Bericht ist lange erwartet worden, kann man glaube ich sagen, kommt jetzt auch nicht ganz überraschend. Der sogenannte Bidding Zone Review von NZOE, das ist der Verband der Übertragungsnetzbetreiber. Da ging es im Prinzip um den Zuschnitt der Strompreiszonen in der EU. Dieser Bericht hat genau das gebracht, was viele erwartet haben. Aufgrund der Ungleichgewichte in der deutschen Strompreiszone, also regionale Ungleichgewichte in Angebot und Nachfrage, die zu diesem Thema der Netzüberlastung führen, was uns ja auch schon lange begleitet. Auf der Basis hat NZOE gesagt, lasst uns doch vielleicht einfach die deutsche Strompreiszone aufteilen in optimalerweise nicht weniger als 5 Strompreiszonen. Also aus 1 macht 5. Das wäre sozusagen, wenn man allein die ökonomische Betrachtung heranzieht, die optimale Variante, den Strommarkt in Deutschland, in Europa zu gestalten.
Ja, ich kann das vielleicht mit ein paar Zahlen hinterlegen, die da in dem Bericht vorkamen. Ausgerechnet wurde allerdings auf Hand von Daten von 2019, dass sich pro Jahr 339 Millionen Euro mit diesen 5 Zonen einsparen ließen. Im Süden würde es dann etwas teurer werden, 0,1 Cent allerdings nur pro Kilowattstunde. Im Norden gibt es die Möglichkeit, da runterzukommen mit minus 0,4 Cent. Und da war natürlich direkt die Kritik laut, lohnt sich der ganze Aufwand? Wir machen eine riesen strukturelle Reform. Statt einem bringen auch viel Unsicherheit in den Markt. Bisher sind die Marktteilnehmer einen Strompreis gewöhnt, müssten sich ja dann später mit 5 verschiedenen auseinandersetzen. Sehr viele Prozesse wären anzupassen. Und da ist die große Frage, die im Raum steht, lohnt sich der ganze Aufwand für das, was es am Ende bringt, diese 339 Millionen Euro und die ja, Nullkomma-Beträge im Centbereich, die da ausgerechnet wurden?
Also ganz klar, der Strompreis sinkt im Norden, weil da die erneuerbaren Energien ballern. Ja, da ist die Windenergie und da ist das Angebot also extrem hoch. Da wäre der Strompreis günstiger, ein bisschen günstiger, wie du sagst. Und im Süden Deutschlands, da ist die Nachfrage hoch, da sind viele industrielle Zentren. Da würde der Strompreis dann ein bisschen steigen und das würde dann sozusagen stärker ins Gleichgewicht kommen und vielleicht auch eine realistische Form von diesen Stromflüssen, also zumindest realistisch im Sinne von preislicher Abbildung, mit sich bringen. Und also hat das aus deiner Sicht jetzt Aussicht auf Umsetzung oder ist das jetzt sozusagen nur eine intellektuelle Leibesübung, wenn man so will.
Genau, das ist natürlich auch das, was auf unserem Forum heiß am Rand auf den Städtischen diskutiert wurde. Wie rechtlich bindend ist das? Passiert da tatsächlich was oder ist das nur ein Papierchen? Kritik hinter wurde auch laut, mein Gott, was macht da die EU schon wieder? Im Endeffekt haben die jetzt sehr lange gerechnet mit Daten von 2019. Der Netzausbau und auch der erneuerbaren Ausbau sind aber in der Zeit schon deutlich weitergegangen. Hat das überhaupt noch Aussagekraft und was wird jetzt passieren? Da haben sich unsere Kollegen auch umgehört. Bekannt ist ja natürlich, dass die ÖNB, also die 4 Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, da sehr kritisch gegenüberstehen, die auch sagen, kann man machen, muss man aber nicht, weil ne, der Aufwand ist groß.
Ich finde sehr bemerkenswert, denn die ÖNB sind ja genau diejenigen, die diese Ungleichgewichte im deutschen Stromsystem ja ausbaden. Ne, das sind diejenigen, die Redispatch organisieren, wo enorme Kosten anfallen. Und wenn man so will, wären die ÖNB die Profiteure von dieser Aufteilung, zumindest wenn man so systemisch denkt. Selbst die sagen jetzt aber, oh, wollen wir uns das wirklich antun? Es lohnt sich das? Also das finde ich durchaus schon mal, kann man durchaus herausarbeiten. Darüber hinaus, im Koalitionsvertrag steht drin, dass die neue Bundesregierung davon nichts hält. Auf Länderebene gibt es, glaube ich, hauptsächlich Schleswig-Holstein, die sagen, also die es für eine gute Idee halten, fast alle anderen. Ich bin sie jetzt nicht alle durchgegangen, aber die größeren, die sich geäußert haben, sehen das eher kritisch. Und Wirtschaftsverbände sowieso. Also da kann man fragen, wen man will. So richtig viele Freunde außer Ökonomen, die wirklich allein auf den ökonomischen Vorteil schauen. Viele Freunde hat dieser Vorschlag, glaube ich, nicht.
Genau, jetzt kommen wir zur rechtlichen Bindung tatsächlich. Mhm. Deutschland, es gibt eine politische Entscheidung. Das heißt, das ist jetzt nicht automatisch, weil weil jemand ausgerechnet hat, es ist jetzt so, dass sich da wirklich was tut. Deutschland muss jetzt erstmal überlegen, hat 6 Monate Zeit zu reagieren auf diesen Plan. Das sind immer vor allem 6-Monats-Schritte. Eine große Frage wird halt, also soweit ich es richtig verstanden habe, ist es dann so, man kann auch sagen, nein, machen wir nicht. Wir legen dafür einen nationalen Aktionsplan vor. Gibt es auch sogar schon einen, der Bestand hat. Da war jetzt nochmal, eine Kollegin hat doch mit jemandem gesprochen, die gesagt hat, ja, vielleicht sollten wir einfach nochmal einen neuen Aktionsplan vorlegen, einfach nochmal, um es recht sicherer zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, stehen und fallen wird das Ganze auch damit, schaffen wir denn wirklich diese 70%, die wir eingangs erwähnt haben, diese für den internationalen Stromhandel bis Ende 2025, schaffen wir das Ziel zu erreichen? Und dann gäbe es natürlich Angriffsfläche, wenn wir es nicht hinbekommen. Die ÖMB sagen, wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Und ja, da bleibt abzuwarten, ob dieses Ziel erreicht wird. Wird es nicht erreicht, gibt es eine Angriffsfläche, dann wäre es technisch, glaube ich, so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass auch die angrenzenden Staaten dann nochmal ein Wörtchen mitzureden haben, dass man sich überlegt, zusammen auch, ist es so, wollen wir die Strompreisaufteilung tatsächlich machen und kommen wir da auf einen Konsens, wie das aussehen könnte. Und wenn da auch keine Einigung stattfinden sollte, dann ist wieder die EU-Kommission im Spiel und hätte wohl auch noch mal ein Wort mitzureden. Aber es ist alles sehr weit in die Zukunft gerichtet. Das heißt, wir werden jetzt erstmal abwarten, kommen wir zu diesen 70% oder nicht.
Also ich glaube, was klar ist, der Handlungsdruck auf die deutsche Bundesregierung steigt mit diesem Bericht. Sie hat jetzt Zeit zu reagieren, einen Aktionsplan aufzustellen oder auch zunächst sich auch erstmal zu äußern zu diesem Vorschlag. Da vergeht dann auch nochmal etwas Zeit. Es wird auch keine Entscheidung gegenüber dem Kopf, über den Kopf hinweg der Bundesregierung, das ist auch klar. Im Gegenteil, sie hat da, glaube ich, das Heft des Handelns weitgehend in der Hand. Aber der Diskussionsbedarf auf Brüsseler Seite ist damit natürlich gestiegen und man kann jetzt sicherlich nicht mehr die Hände in den Schoß legen und sagen, nee, wir machen das so. Aber das macht ja auch niemand. Die Bundesregierung, auch die ÖNB verweisen ja darauf, dass der Netzausbau an Fahrt gewonnen hat. Und der Netzausbau ist ja nun mal das Heilmittel, wenn man so will, um dieses Ungleichgewicht in der deutschen Stromgebotszone aufzulösen. Von daher ist die Hoffnung vielleicht berechtigt, dass wir über eine Strompreiszone, über eine einheitliche Strompreiszone, also dass sie uns erhalten bleibt, trotz aller Kritik, die es daran gibt und trotz aller Ungleichgewichte, die wir nun mal faktisch im System haben.
Apropos Stromnetzausbau, da nochmal zuletzt, das Fass wollen wir jetzt, glaube ich, aber nicht mehr aufmachen, den Szenariorahmen, den die Bundesnetzagentur da vorgelegt hat, vorgestern, vor dem Feiertag. Da können Sie gerne bei energate-messenger.de einfach reinlesen, was wir da zusammengefasst haben. Es gibt einen Szenariorahmen, es gibt sehr unterschiedliche Szenarien, die die Bundesnetzagentur vorrechnet, wie viel Netzausbau in den nächsten Jahren sowohl auf der Stromseite als auf der Gas- und Wasserstoffnetzseite passieren muss. Spannende Inhalte schauen Sie gerne bei uns mal im Portal vorbei.
Ja, sehr schön. Michaela, ich glaube, das reicht sozusagen, um einen kleinen Einblick zu geben, was diese Woche alles passiert ist. Das Szenariorahmen hast du angesprochen, wäre auch nochmal eigentlich ein großes Thema, um das mal aufzudröseln. Das behalten wir mal im Hinterkopf für die nächsten Wochen. So werden sich alle Themen ja weiterentwickeln. Wir sind sehr gespannt und wir sind natürlich auch gespannt darauf, was die ersten Schritte von Katharina Reiche als Ministerin dann sein werden. Ja. Die Bälle werden wir hier weiter in der Luft halten, nehme ich an. Vielen Dank, schön, dass du dabei warst. Dann denke ich, soll das für heute gewesen sein. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder hier zum News-Update. Und dann wünsche ich uns und allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen guten Brückentag und einen guten Start ins Wochenende.
Da kann ich mich nur anschließen.
Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.